Ich stelle es mir schwierig vor. Während nämlich beinahe die gesamte Whisky-Szene nur Single Malt Scotch im Sinn hat, finde ich es schwierig, den einen oder anderen dabei von der Qualität eines Irish Whiskys zu überzeugen. Denn das Problem ist, Irish Whisky bietet, wie zum Beispiel die Marke Red Breast, eigentlich hervorragende Qualität. Ja, nur geht das häufig unter. Wir sind nämlich viel zu konzentriert auf die Malls, die es von der Spacer bis nach Islay gibt, von den Lowlands in die Highlands. Ja, aber gerade mit einer Marke wie Red Breast geht uns da wirklich was verloren, denn die hauen wirklich geniale Tropfen auf den Markt. Ich denke da jetzt zum Beispiel an den Red Breast 20-Jähriger Dream Cask oder an deren 21-Jährigen. Ja, aber auch selbst deren Standardabfüllung, der 12-Jährige, ist es wirklich ein toller Whisky. Und dennoch, vergleiche ich die Marktsituation beider Whisky-Kategorien, stelle ich mir die Arbeit als Markenbotschafter für irischen Whisky ja nicht einfach vor. Auch nicht für eine tolle Marke wie Red Breast. Ich habe mich da mit jemandem unterhalten, der genau diesen Job hat. Also dessen tägliches Brot es eben ist, Whisky-Fans von der Qualität irischen Whiskys zu überzeugen. Zu Gast in dieser Episode habe ich daher Eik Thormann. Er ist deutscher Markenbotschafter der Marke Red Breast und erklärt im Interview, warum Red Breast derart hochwertige Tropfen sind. Und zudem gibt er einen interessanten Einblick, wie die großen irischen Whisky-Destillerien derzeit die Corona-Krise erleben. Willkommen zur 46. Episode des Whisky-Podcasts von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Du bist seit 2018 Markenbotschafter bei Pernod Ricard und betreust unter anderem ja die Irish Whisky-Marke Red Breast. Was ich mich da jetzt so frage, wenn ich mir jetzt mal so die allgemeine Wahrnehmung so von Scotch und Irish ansehe, ist da deine Arbeit ja nicht manchmal ein bisschen mühsam, also so den ewigen Sidekick, also den ewigen kleinen Bruder des schottischen Whiskys zu pushen und bewerben zu müssen?
Wirklich ein Sidekick, das klingt jetzt schon wieder ein bisschen negativ, würde ich nicht so nehmen. Also eigentlich schon fast andersherum, ne? Also wo fing das alles mal mit an? Der echte irische Whisky und auch jetzt in dem Falle der Potstill Whisky hat eine endlos lange Tradition und es ist halt ein ganz eigener Whisky für sich. Es ist nicht einfach ein kleiner Bruder vom Scotch Whisky oder so, sondern es ist ein sehr stolzes Land, ein Land mit einer sehr starken Whisky-Tradition, die auch eine ganz eigene Herstellung halt für sich entdeckt haben.
Gut, also klar, ich möchte jetzt dann nicht die Qualität von Irish schlecht reden, auf gar keinen Fall, weil klar, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Die Qualität, die ist absolut auf dem Niveau von Scotch. Wenn ich mir jetzt aber mal nur meine Statistiken zum Beispiel auf Alpha Spirits ansehe, dann stoßen jetzt Projekte oder Artikel zum Beispiel, die ich über Irish Whisky veröffentliche, auf viel weniger Interesse als solche, die wir jetzt zu Single Malt aufziehen. Denkst du dir nicht manchmal, wenn ich jetzt kein Irish Whisky bewerben müsste, sondern einen Single Malt da hätte, würde ich vielleicht viel mehr Leute erreichen?
Also jetzt mal so zu meinem Job, ist es für mich wirklich ein Vorteil, dass ich da sowohl das eine als auch das andere machen darf. Ich darf ja auch was über Glenlivet oder Abellauer oder so etwas erzählen. Und ich sage immer, mein Herz gehört Irland, mein Kopf gehört Schottland. Und okay, ich liebe meine Single Potstills und besonders den Red Breast, wo ich jetzt seit 2 Jahren sehr, sehr viele Schulungen mache im ganzen Bundesgebiet. Sei es für Gastronomen, für Barkeeper ganz viel, aber auch für Endverbraucher. Und ich habe immer so das Gefühl, ich erwecke in ihnen wieder eine neue Kategorie, die sie schon sehr lange überhaupt nicht wahrgenommen haben oder es sogar noch nie wahrgenommen haben, dass sie wirklich mal sehen, dass irischer Whisky eine ganz eigene Geschichte für sich hat und einfach überhaupt nicht vergleichbar ist mit den Schotten zum Beispiel.
Okay, weil du gerade gesagt hast, du bist ja unterwegs und stellst den Red Breast vor. Ihr hattet, glaube ich, vor gar nicht allzu lange Zeit erst so ein großes Projekt so zum Thema Vogelkäfig, oder?
Bird House ist das, also das Vogelnest, Vogelhäuschen, Vogelkäfig ist immer so eingesperrt, deswegen haben wir es Vogelhäuschen genannt, also Bird House. Da reise ich halt durch die ganze Nation und lade dort Barkeeper ein. Jetzt demnächst wollen wir es auch mit ganz normalen Whisky-Konsumenten machen und wollen es halt öffnen für jedermann, über unsere Händler zum Beispiel, dass wir einladen zu, ja, Exkursion in die Natur. Wir sind sehr naturverbunden, natürlich, wenn man schon Red Breast heißt. Es geht immer ein bisschen über Handcrafted, ein bisschen über Natur. Wir gehen gerne mit dem Förster in den Wald, haben dann einen schönen Conviviality-Moment, also wo wir alle zusammenkommen, was schönes Essen, schönes Trinken und einfach da ja diese Naturverbundenheit von Red Breast spüren wollen.
Ah, okay, also das heißt praktisch jetzt nicht nur rein fokussieren jetzt auf den Whisky und auf den Whisky-Genuss, sondern das einfach in so einen großen Kontext der Marke Red Breast packen.
Genau, man muss halt irische Whiskys mit Emotionen bespielen, ne? Also es ist einfach ein sehr emotionales Land, es sind emotionale Menschen und es sind auch emotionale Produkte. Und deswegen muss man sie halt auch mit einer tiefen Emotion und Freude halt auch dann darbieten, ne? Dass man halt diese ganze Freude, wenn man schon nicht nach Irland reisen kann, dann auch mal nach Deutschland holt.
Wie war da die Resonanz so bisher der Gastronomie? Also wenn du da sagst, ihr habt da so Projekte, ihr geht mit denen in den Wald und so weiter, wie war da so die Resonanz?
Hervorragend. Also diese Events, da lege ich sehr, sehr viel Wert auf die kleinsten Details. Die sind ja durchgeplant ohne Ende. Ich war selber viele, viele Jahre Barkeeper, weiß auch, wo sie dann halt ihre Punkte haben, was sie gerne mögen. Und es macht mir auch selber unheimlich viel Spaß. Und im Nachgang sieht man wirklich, dass auch viele Redbreast Cocktails auf den Barkarten der Nation aufgetaucht sind. Wir geben jetzt seit ja, etwas über 2 Jahren wirklich Power auch von Pernod Ricard-Seite aus auf die Marke Redbreast. Und es wird immer mehr. Man sieht sie im Handel stehen, man sieht sie in Whisky Store stehen, in der Bar steht immer mehr und mehr Redbreast. Viele Barkeeper haben sich so ihre Lieblingsqualität rausgesucht. Ja, und immer mehr Cocktails kommen drauf und dann auch zu jeder Jahreszeit, ne?
Okay, weil du jetzt sagst, immer mehr Cocktails. Seht ihr dann so ein bisschen also Redbreast als Produkt, das gezielt für die Gastronomie da ist oder gemacht wurde? Oder soll die Gastro jetzt eher praktisch so der Multiplikator sein und letztendlich zieht man doch den Privatkonsumenten an, der das pur trinkt und nicht in Cocktails?
Der Misch aus beiden macht es. Die Gastronomie bildet so ein bisschen die Grundbausteine, um die Marke auch ein bisschen zu spielen im Bundesgebiet. Wenn es in deiner Lieblingsbar steht, dann kümmert man sich da schon mal dran und guckt, was ist denn da, was steht denn da im Regal? Und wir sind immer weiter jetzt dabei, das auch in die Hände zu den Händlern zu bringen, zu den Internethändlern, zu den stationären Händlern, dass auch der normale Endverbraucher immer wieder über Redbreast stolpert und dann auch sieht, Mensch, was geht denn da ab in Irland? Den sollte ich vielleicht auch mal probieren.
Und an welche Qualitäten denkst du da konkret? Also ihr habt ja mehrere Whiskys, also mehrere Qualitäten im Portfolio, kommen wir später noch drauf. Aber ihr habt jetzt 12, 15 und bis 21. Siehst du da alle praktisch als gute Cocktailspirituose oder sagst du gut 12, vielleicht noch 15? Aber bei 21 mache ich da so einen Cut, der ist aus meiner Perspektive rein für einen Purgenuss. Gibt es da bei dir so eine klare Linie oder sagst du, grundsätzlich eignet sich komplett Redbreast für Cocktails?
Also prinzipiell eignet sich jede hochwertige Spirituose, um da auch mal einen guten Cocktail mitzumachen. Allerdings ist irgendwann auch mal eine Schmerzgrenze erreicht. Unser Fokus für Cocktails liegt ganz klar auf dem 12-Jährigen, aber auch der Purgenuss ist beim 12er halt schon hervorragend. 12er Fassstärke, 15 sind alle mixbar, aber natürlich ist es auch eine gewisse Preisfrage. In der Gastronomie ist dann hauptsächlich der 12-Jährige die Basis. Einige Bars mixen auch sehr gerne mit dem 15er. Jetzt eine Flasche mit um die 130 € in einem schönen Old Fashioned zu vermixen, ist Geschmackssache. Es schmeckt hervorragend, aber es ist nicht gängige Praxis.
Und gut, das ist ja letztlich natürlich auch eine Preisfrage, weil
Ja.
wenn der Whisky schon 130 € kostet, wie kommunizierst du dann dem Kunden oder dem Gast an der Bar den Preis des entsprechenden Cocktails?
Einige Bars haben ja so ein Baukastensystem. Such dir deinen Lieblingswhisky aus. Ich mixe damit dann ein Old Fashioned. Diese Möglichkeit gibt es natürlich und
Klar, okay.
alles ist machbar. Alles ist machbar. Ja.
Gehen wir nochmal zum Purgenuss zurück und machen wir mal ein fiktives Szenario. Und zwar, du lädst jetzt zu einem Redbreast-Tasting jetzt, unabhängig jetzt davon von dem Bird House, was du gesagt hast, gehen wir einfach nur einen ganz, ganz normalen Redbreast-Tasting aus. Und du hast dann einen möglichen Teilnehmer und der sagt zu dir, ich trinke nur schottischen Single Malt, da der weitaus besser ist als Irish, auch als Redbreast. Warum sollte er jetzt deiner Meinung nach Redbreast überhaupt probieren? Also was hätte Redbreast, was ihm Single Malt auf der anderen Seite nicht liefert? Weil du hast ja ein gutes Beispiel. Du hast ja vorhin schon gesagt, du betreust ja auch Abelor und Le Clernewitz. Was ist da so deine Meinung, was Redbreast hervorhebt?
Also wenn jemand wirklich so schon gleich daherkommt, er trinkt eigentlich nur Single Malt Whisky, dann muss man halt
Wird
erstmal mit ihm ins
schwierig.
Gespräch kommen. Ja, dann wird auf jeden Fall schwierig. Man muss erstmal mit ihm ins Gespräch kommen. Wenn wir jetzt so eine Torfnase vor uns haben, ne, der sagt ganz klar, er möchte nur die schönen torfigen Whisky von der Insel Islay und alles andere ist für ihn kein Whisky, dann muss ich zugeben, wird es auch in meinem Portfolio dann irgendwann schwer. Aber wenn er auch noch einigermaßen offen dem Ganzen gegenübersteht, hat er mit einem Single Pot Still Whisky, was ja ein Redbreast ist, an sich hervorragende Aromen, die ihr auch in vielen anderen Regionen und in vielen anderen Single Malt Whiskys wiederfindet. Zusätzlich aber noch so eine gewisse Cremigkeit, die halt durch die Verwendung von unserer gemälzten und ungemälzten Gerste und dreifache Destillation, was halt alles damit reinspielt, kommt halt nochmal ein zusätzlicher Gimmick und so eine typische irische Whisky-Note noch oben drauf. Das heißt, open-minded sein, einfach Lust am Erleben haben und Freude, auch mal eine neue Whisky-Kategorie wieder für sich zu entdecken. Das ist einfach nur ein Add-on obendrauf, anstatt dass er jetzt irgendwas ersetzen muss.
Okay, welche Red Pressed wäre da für dich jetzt aus deiner Sicht am besten geeignet, um jetzt zu sagen, probier mal den, der wird dich umhauen?
Wahrscheinlich genau der, den ich jetzt gerade auch bei mir ins Glas gemacht habe, um ihn nebenbei ein bisschen zu degustieren. Okay. Ich bin ein riesiger Fan vom Redbreast 12 Carstrand und ist einfach für mich das Paradebeispiel auch in unserer Ranch. Natürlich gibt es ein paar Sonderabfüllungen. Ich habe als Brand Ambassador das Vergnügen, auch Straight from the Cast zu Hause zu haben oder solche Sachen. Aber von dem normalen Portfolio, was wir in Deutschland haben, ist auf jeden Fall der 12er in Fassstärke ein absolutes Meilenstein, der wirklich für die Marke spricht und für irische Destillationskunst.
Wenn wir jetzt mal, weil du jetzt sagst, der 12-jährige Cask Strength, wenn wir den jetzt mal, wenn wir jetzt einfach mal ganz, ganz objektiv oder ganz, ganz oberflächlich argumentieren, warum sagst du, bringt dir 12 Jahre mit Fassstärke so viel mehr Genuss als jetzt zum Beispiel euer 21-jähriger, der ja so viel länger im Fass war?
Viel länger im Fass heißt nicht immer viel mehr Geschmack.
Nee, klar, also unser 21-jähriger definitiv nicht, aber ja. Es gab ja bestimmt bei euch Gründe, ihn 21 Jahre im Fass zu lassen.
Und wenn man ihn probiert, dann weiß man auch warum. Er ist hervorragend, aber da kommen wieder so viele Fasseinflüsse dazu und ich bin immer ein Freund, für mich muss da gar nicht ein hohes Alter auf eine Flasche draufstehen. Ich bin auch gerne mit einem Non-Aged, wenn er gut gelagert ist, bin ich absolut happy. Und mit 12 Jahren in Fassstärke, der Alkohol bringt nochmal so einen schönen Kicker oben mit rein. Du hast genau die Aromen, die ich bei deinem Whisky schätze. Du hast eine hervorragende Sherry-Note, du hast viel was vom First Fill American Oak da mit drin. Du schmeckst wirklich den Charakter der Distille und so ist mir halt der wirklich einer meiner Lieblinge, ne? 12er Fassstärke ist schon sehr parademäßig dafür.
Na, das kann ich auch gut nachvollziehen, weil das, ihr habt ja dreifache Destillation, das heißt, das Produkt ist von sich aus schon extrem weich. Das heißt, der Alkohol, der zusätzliche Alkohol, der ja ist wirklich so praktisch nochmal so ein, wie du schon sagst, wie so ein Kick nochmal richtig rein, ohne jetzt unangenehm zu brennen. Also wirklich so, ja, ein schönes zusätzliches i-Tüpfelchen.
Ja, aber es gehört halt dazu, ne? Dreifache Destillation bei uns, wir gehen auf 84,5 Volumenprozent hoch. Mhm. Das ist in Schottland gar nicht vorstellbar, ne? Und wir verdünnen das natürlich dann auch wieder mit Wasser, bevor es in die Fässer geht. Aber wenn man unseren New Make mal probiert, dann weiß man wirklich, was da später für eine Power rauskommt.
Weißt du jetzt so ad hoc, auf wie viel Volumenprozent ihr verdünnt? Weil Schottland ist ja so üb, wenn man jetzt mal so Ausnahmen wie Progladi und so außen vorlässt, ist ja so der Standard 62,5 bis 63,5 Volumenprozent, kurz genau. Bevor es ins Fass geht. Wie ist es bei euch?
So ist es auch. 63,5 ist bei uns so der Standard, der dann auch ins Fass geht.
Ah, okay. Und wenn wir jetzt mal, du hattest es ja vorhin schon angesprochen, über Single Pot Still Whisky, das ist ja die typische Red Breast Kategorie. Oder beziehungsweise Single Pot Still, also Red Breast ist ein typisches Beispiel für einen Single Pot Still Whisky. Das heißt, er basiert ja auf einer Mischung aus gemälzter und ungemälzter Gerste. Aber was? Genau. Warum macht Red Press das eigentlich? Ich meine, aus Effizienzgründen wäre es ja an sich viel besser, einfach nur gemälzte Gerste zu verwenden. Lässt sich ja viel besser maischen.
Es ist ein bisschen was mit der Geschichte zu tun. Da waren mal ein paar Freunde aus der Nachbarschaft, sage ich mal. Also die Engländer hatten ja die irische Insel quasi besetzt. Es gab einen großen Unabhängigkeitskrieg um 1912 herum, wo Irland ja die Republik Irland unabhängig wurde. Aber als die Engländer da noch die Oberherrschaft hatten, hatten die gesehen, dass irischer Whisky sehr, sehr gut läuft, auch international gut läuft. Und die wollten halt Steuereinnahmen haben und haben dann angefangen, gemälzte Gerste zu besteuern. Und die Iren, so schlau wie sie sind halt hingegangen und haben gesagt, wie viel ungemälzter Gerste kann ich denn meiner Maische hinzugeben? Und meine Restenzyme von der Mälzerei haben halt noch genug Power, dass auch da dann umgewandelt werden kann in Zucker. Und wir gehen auf Richtung annähernd 60% ungemälzte Gerste in unserer Maische. Wir haben zwei verschiedene Maischemischungen, einmal mit etwas mehr, einmal mit etwas weniger ungemälzter Gerste. Aber so roundabout bei 60% pendelt sich das dann ein.
Okay, weil du gesagt hast, wie weit kann man gehen ohne jetzt nennenswerte Änderungen. Aber trotzdem hat es ja dann zwangsläufig irgendwelche aromatischen Effekte. Also welche sind das? Also wie macht sich dieser Anteil ungemälzter Gerste im Whisky bemerkbar? Weil du hast ja gesagt, das sind ja 60% bei euch.
Also die Engländer sind ja nun nicht mehr in Irland und man kann es halt da schon ganz klar sagen, es hat einen großen Einfluss, weil dann hätten sie es einfach aus, wie du gerade schon sagtest, Effektivität schon längst sein lassen. Das mit dem Mischen von gemälzter, ungemälzter Gerste. Schon seit sehr vielen Jahrzehnten hätten wir es einfach gar nicht mehr gebraucht, weil es diese Steuer nicht mehr gibt. Aber aus Tradition ist es besonders bei Irish Distillers immer noch weiter vollzogen worden, diese ganze Idee der Mischung aus Malted and Unmalted Barley. Es bringt eine gewisse Tiefe mit hinein. Es bringt eine gewisse Cremigkeit und ein ganz eigener Charakter, eine leichte Zitrusnote vielleicht noch mit drin zu erkennen. Aber für mich ist es eine gewisse Tiefe. Wenn ich dann wirklich unsere Single Pot Stills auch gegen einen normalen Single Malt vergleiche, bringt er eine gewisse Tiefe.
Okay, aber würde diese Einflüsse, diese Tiefe und diese Zitrusaromen, die du gerade genannt hast, das sind ja vor allen Dingen Effekte, die man dann merkt, wenn der New Make aus den Brennblasen kommt. Und wenn man jetzt mal bedenkt, dass sich dieser New Make-Charakter über die Jahre im Fass immer weiter abbaut und ich jetzt zum Beispiel mal euren 21-Jährigen aus dem Portfolio ziehe, macht da bei so wirklich alten, wo das Fass schon richtig viel Einfluss hat, ungemälzte Gerste überhaupt noch Sinn oder könnte man da theoretisch sagen, gut, bei so einem hohen Alter hätte es vielleicht gemälzte Gerste auch getan?
Das kann ich so nicht sagen, weil ich natürlich noch nie einen Redbreast Single Malt probiert habe, weil es den einfach nicht gibt. Wenn ich jetzt mal das gegenüber einen 21-jährigen Single Malt aus Schottland vergleiche, oder auch einen irischen Single Malt mit 21 Jahren, dann tun die sich in ihrer Aromatik weniger, je nachdem, das ist ganz viel Fasseinfluss halt da drin. Da macht dann eher die Altersstufe einen Unterschied als die wirkliche Hernahme von gemälzter und ungemälzter Gerste. Aber es ist immer noch ein gewisses Mundgefühl, eine gewisse Tiefe, die dem Redbreast oder jedem Single Potzel in diesem Alter absolut nicht abzuerkennen ist. Ich habe einen 25 Jahre alten Straight from the Cask, also Single Barrel Sherry Butt, den ich ab und zu bei meinen Tastings verkosten darf und das, da legst du dich nieder. Da, wenn du das probierst, dann willst du am liebsten nie wieder was anderes trinken.
Okay. Was für Fässer nehmt ihr da üblicherweise für Red Press?
Also wir haben sowohl First, Second Fill Bourbon, das macht auch natürlich wie bei fast allen Whisky auch einen Großteil aus und haben, und das ist das Schöne, wir von Redbreast können wirklich sagen, wo unsere Sherry-Fässer herkommt. Wir haben eine große Kooperation mit Lustau. Lustau ist ja eine große Sherry- oder Südwein-Hacienda, ne? Und mit denen arbeiten wir sehr stark zusammen. Es reicht nicht, nur die Fässer von denen zu nehmen. Wir haben noch eine zweite dabei. Aber alle Fässer von Lustau, die Richtung Whisky gehen, gehen zu Redbreast.
Okay.
Das ist natürlich auch schon mal schön zu sagen. Es gibt auch eine Sonderedition von Redbreast. Die gibt es leider nicht in Deutschland über uns zu bekommen. Aber es gibt sie. Das ist der Redbreast Lustau. Das ist ein Non-Age-Statement, der ganz definiert nochmal in Lustau-Sherry-Fässern gefinisht wurde, um nochmal diesen Sherry-Charakter nochmal oben drauf zu bringen. Und somit wird halt ein bisschen die Kooperation da gefeiert.
Okay, und wenn wir jetzt, weil wir hatten jetzt gerade die ganze Zeit Single-Pot-Still, was ich da immer so faszinierend fand, aber was mir irgendwie noch nie jemand so wirklich zu 100% erklären konnte, vielleicht kannst du das ja jetzt mir erklären. Der Begriff Single Pot Still, der bezieht sich ja, hat man schon angesprochen, auf den Rohstoff, also gemälzte und ungemälzte Gerste. Und der Begriff Single Pot Still, wenn ich den jetzt mal so auseinanderklamüse, dann habe ich ja auf der einen Seite Single und Pot Still. Das heißt, Single bezieht sich auf die Destillerie, also auf eine Destillerie und Pot Still eben aus Kupferbrennblasen in diskontinuierlichem Verfahren. Wie und wann kam es dann zum Zusammenhang, dass sich Single Pot Still vor allem auf den Rohstoff bezieht? Also du hast ja vorhin schon gesagt, gemälzte und ungemälzte Gerste. Weißt du das? Kannst du das beantworten?
Ich glaube, das kommt, der genaue Datum kann ich nicht sagen, irgendwie 60er, 70er Jahre, das habe ich noch so im Hinterkopf. Früher hießen die Produkte nicht Single Pot Still, sondern sie hießen Pure Pot Still.
Genau.
Pure Still, das war früher mal das Wording dafür. Und dann gab es ja eine große Klagewelle der Schotten gegenüber den Iren, dass sie dieses Wording Pure rausnehmen sollen, weil Pure ja eher ein Wording war, was für den Single Malt steht. Es gab ja auch eine große Marke, die Pure Malt hieß. Die ist ja ziemlich weg vom Fenster.
Ja, Kategorie. Also Kategorie meinst du?
Genau. Ja, als Kategorie und auch als Markennamen gab es ihn ja auch noch. Den Pure Malt. Da kann ich mich noch dran erinnern, so dunkel an meinen Anfangsjahren als Barkeeper. Und da gab es dann ja eine Klagewelle und dann mussten die Iren, besonders die von Irish Distillers, dieses Wording umändern. Und da kam dann die neue Idee, das nicht mehr Pure Pot Still zu nennen, sondern Single Pot Still. Einfach dann als, ja, als Misch zwischen Single Malt und Bezug dann halt auf die Verwendung von, ja, es muss halt, es darf halt nicht Single Malt heißen, weil wir halt gemälzte, ungemälzte Gerste verwenden. Aber es wird halt ähnlich wie im Single Malt nur in einer Kupferbrennblase hergestellt. Da war jetzt das dreifache Destillieren eher weniger wichtig. Und so kam das halt mit diesem Verbot von Pure Pot Still über, es geht nicht Single Malt zu nennen, dann auf Single Pot Still. So hat sich das alles dann in den 60er, 70er Jahren irgendwann in dieses Wording. Das wurde auch bei uns gegründet, dieses Wording. Also es ist wirklich von Irish Distillers, was sich jetzt aber auch andere Marken auf die Flasche schreiben.
Was ja relativ interessant ist, weil wenn man bedenkt, dass Pure Malt auch in Schottland eigentlich kein Begriff mehr ist, sondern eigentlich durch Blended Malt ersetzt wurde, als ja, weil es auch innerhalb Schottlands dann Querelen gab.
Witzige Geschichte. Sie mussten das verbieten.
Ja, ja. Ihr habt verschiedene, wir hatten vorhin schon ein paar angesprochen, verschiedene Altersqualitäten in eurem Portfolio. Ihr habt da also die meisten habt ihr mit Altersangaben 12, 15, 21 und dann hat es jetzt noch den Cask Strength, aber der hat ja auch eine Altersangabe mit 12 und du hast vorhin schon angesprochen eine Lustau-Qualität und soweit ich weiß, wenn man so mal das Kernportfolio anschaut, ist das eigentlich so euer einziges No-Age-Statement. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, oder?
Nein, ist richtig. Es gibt ab und zu mal eine Sonderedition, die dann sehr schnell vergriffen ist. Es gab letztes Jahr auch eine Dreamcast mit 32 Jahren. Jetzt ist gerade international im Launch der Redbreast 27 mit Port.
So, und, soll der ins Kernportfolio?
In Deutschland sind wir da noch am Diskutieren, aber er wird auf jeden Fall international verfügbar sein. Okay. Ist natürlich preislich sehr hoch. Ich weiß noch keinen effektiven Preis, aber er wird auf jeden Fall weit über dem 21er liegen.
Gut, klar. Sind ja auch ein paar Jahre mehr im Fass gewesen. Aber was ich mich jetzt da eigentlich gefragt habe, warum seid ihr mit Redpressed eigentlich so nie dem No-Age-Statement-Trend gefolgt? Weil wenn man so die allgemeine Argumentation einiger Hersteller und Konzerne anhört, hätte euch das ja sehr, sehr viel mehr Freiheiten im Fassmanagement gegeben.
Da muss man sich mal die Geschichte der Single Pot Stills oder auch von Redbreast anschauen. Wir gehen ja zurück auch auf einen Bounder. Wir haben früher, also wir heißt Irish Distillers oder in dem Falle damals Jameson, hat den New Make für Gilbey's. Das ist ein alter Südweinimporteur gewesen, der sich in London, in Dublin und in Aberdeen festgesetzt hatte, haben wir für die einen U-Make destilliert, den sie selber in ihre alten Südweinfässer gelagert haben und unter ihrem eigenen Namen Redbreast verkauft haben. Das hat sich dann nach Weggang von Gilbey's geändert. Wir haben selber die Produktion übernommen, aber so lange ist das noch gar nicht. Das fängt Anfang der 90er an, dass überhaupt Irish Distillers selber den Redbreast komplett für sich selber unter eigener Leitung, wie die auch die Namensrechte haben und alles. Und dann fing es an, das zu lagern. Die ersten Jahre wurde der überhaupt nicht verkauft. Wir hatten halt genug andere Marken. Zu dem Zeitpunkt wurde halt Jameson ganz groß vermarktet. Da wurde noch 100% von Tonnemar Dew zum Beispiel bei uns hergestellt. Wir haben Powers, Paddy's, wir haben die Spot Whiskies, Middleton Whiskies und so weiter. Deswegen mussten wir Redbreast nicht sofort auf den Markt bringen, konnten also einen großen Stock erst einmal lagern, bevor wir überhaupt anfingen, den Redbreast in einigen Ländern zu vermarkten. Er ist auch nicht weltweit verfügbar, sondern auch das in ausgesuchten Ländern, sehr vielen, aber doch ausgesuchten Ländern, und es ist halt auch ein super Premium-Segment, und irischer Whisky an sich auf dem Weltmarkt ist ja auch nicht so riesig, und so kann ich einfach nur allen Whisky-Trinkern sagen, die halt auch gerne ein Age-Statement auf ihren Flaschen haben wollen, die Iren haben große Lagerhäuser, wir haben guten Whisky und die auch viel, viel, viel mit Age-Statement, also guckt mal auf die andere Insel und schaut, was da der irische Whisky zu bieten hat.
Kann ich da jetzt so zwischen den Zeilen bei dir raushören, von dem, was du jetzt beschrieben hast? Du hast ja gesagt, ihr habt große Lagerbestände und dadurch ist es euch möglich, tollen Whisky herzustellen. Kann ich da bei dir jetzt zwischen den Zeilen rauslesen, dass eigentlich wirklich guter Whisky ein Altersangabe haben kann, weil er alt sein muss? Das heißt, No-Age-Statement sind häufig nur eine Verschleierung mangelnder Qualität?
Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin ein großer Fan von gut hergestellten Whisky. Ich brauche da keine Altersangabe drauf. Es gab früher hervorragende Whiskys, da standen meine 7 oder sogar meine 6 drauf und die sind hervorragend. Wenn er gut gemacht ist, ist mir das Alter ziemlich egal. Es war eine Zeit lang so, dass den Deutschen einfach nur in den Kopf gehämmert wurde, Alter, 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 ne? Age Statement. Es ist nicht wichtig, es ist einfach nur ein guter Geschmack. Natürlich kann man vom Alter ein bisschen dahergehen, wenn man auch noch in Kombination mit Sherry oder Port oder anderen Fassarten noch zu tun hat, dann weiß man, was auf einen zukommt. Man kann es aber genauso gut mit einem guten Finishing vielleicht erreichen. Also ich persönlich bin kein Verfechter davon. Es muss überall mindestens 18 draufstehen, sonst trinke ich das nicht. Passiert bei mir nicht und ich hoffe auch bei immer mehr und mehr Whisky-erfahrenen Trinkern, dass sie sagen, ein guter Whisky ist das Ausschlaggebende. Und bei uns im Portfolio, halt bei Redbreast gerade, brauchen wir es nicht, weil wir wirklich noch sehr, sehr gute Lagerbestände haben. Was irgendwann in der Zukunft kommt, wenn der Whisky immer mehr und mehr Resonanz findet, wer weiß, ne? You never say no. Rede nie schlecht über ein Produkt, du weißt nie, wann du selber vertreibst. Also von daher, mal schauen. Derzeit ist in Irland wirklich noch gute Lagerbestände da.
Weil du gerade gesagt hast, du weißt nicht, wie es sich entwickelt und die Marktsituation. Wenn ich mir jetzt mal den Red Press 21 zum Beispiel von euch anschaue, dann habt ihr so von Jim Murray's, oder wurde von Jim Murray in dessen Whisky Bibel 2018, glaube ich, war das, zum Second Finest Whisky in the World gekürt, also der 21-Jährige von euch. Wenn ich mir jetzt mal ansehe, welche gewaltige Auswirkung damals seine Auszeichnung auf japanischen Whisky auf den Markt von japanischem Whisky hatte, das war ja Wahnsinn. Ist da der Absatz nach dieser Auszeichnung bei euch, also vom 21-Jährigen danach, ebenfalls durch die Decke gegangen?
Ja, auf jeden Fall. Der 21er war sowieso schon immer eine sehr limitierte Menge da. Den produzieren die natürlich nicht so in großen Mengen wie jetzt ein 12er zum Beispiel oder wie Jameson das halt mit seinem ganz normalen Whisky macht, sondern das ist schon von Naturhaus sehr allokiert, wie es ja bei uns heißt. Wir kriegen auch nur geringe Mengen davon. Wir kriegen leider nach Deutschland auch nie immer die Mengen, die wir auch gerne hätten. Aber dieser Titel ist natürlich gigantisch gewesen. Aber die Leute sind da halt dann wieder für einen komplett neuen Markt begeistert worden, für den asiatischen Markt, haben da versucht, sich erstmal reinzudenken. Und das war halt die Zeit, wo sie dachten, irischer Whisky, ja, habe ich schon mal was von gehört, will ich mich gar nicht mit auseinandersetzen. Jetzt mehr und mehr, jetzt sind wir ja gerade wieder mit dem 12er Fassstärke, also dem Cask Strength sind wir jetzt auch Irish Whisky of the Year geworden, auch in der Whisky Bible. Wir wurden jetzt gerade vom Worldwide Spirits zum Distiller des Jahres gekürt, also was jetzt gerade rund um irischen Whisky passiert und besonders auch bei Redbreast, ist halt gigantisch. Ne? Da kommen immer mehr und mehr Preise. Es hat Einfluss auf den Konsum der Leute, aber ich denke, wir haben noch ganz viel Aufklärungsarbeit für irischen Whisky an sich zu machen. Also super Premium-Bereich. Der normale irische Whisky zum Mixen oder für den schönen Sommerdrink mit Ginger Ale, jetzt Jameson Ginger and Lime zum Beispiel, das ist ja ein hervorragender Drink, den kennen die Leute. Aber den Purgenuss für einen hochfeinen Whisky, den muss man immer noch erklären. Und ja, wenn das hilft, dass wir da Auszeichnungen bekommen, dass wir dann bei den Whisky-Liebhabern immer mehr und mehr wieder auf den Zettel kommen, dann ist das genau richtig für uns.
Aber es ging dann nicht bei euch weit oder dieselbe Richtung wie in Japan, dass der Whisky da plötzlich überhaupt nicht mehr lieferbar war und als er wieder kam, ist der Preis erstmal ordentlich angehoben worden.
Nein, das ist partout nicht gewesen. Also das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Wir haben natürlich gemerkt, dass irischer Whisky wieder mehr und mehr in Nachfrage kam. Wir sind in Fachmedien mal angefragt worden, in Zeitschriften, in Blogs und so etwas. Ne? Und auch, dass wir das Interview heute führen, zeigt natürlich auch, dass irischer Whisky immer mehr und mehr im Kommen ist. Aber jetzt, dass wir wirklich sagen, dass genau dieser Preis von Jim Murray da so einen Ausschlag gegeben hat, wie damals mit ein paar anderen asiatischen Whiskys, das können wir so leider nicht behaupten.
Aber wenn du jetzt sagst, Irish Whisky ist immer mehr im Kommen und so weiter, das kann ich auch von vielen anderen Seiten bestätigen. Das heißt, egal ob es jetzt soziale Medien sind, Facebook, Twitter, oder wenn ich jetzt auch verschiedene Pressemitteilungen anschaue, die ich jetzt mit Alpha Spirits die letzten Jahre, also wirklich schon Jahre bekommen habe, wurde auch immer wirklich, wie du es jetzt schon gesagt hast, propagiert, dass das Whisky so das nächste große Ding ist, oder Irish Whisky das nächste große Ding ist. Und wenn ich mir jetzt mal so die Neugründungen von verschiedenen Marken und auch Destillerien in Irland anschaue, kann man das auch gut nachvollziehen. Aber wenn man jetzt mal trotzdem so die Marktverteilung anschaut, wer nach wie vor den meisten Irish Whisky wirklich produziert, dann seid das ja ihr, vor allem mit Jameson und generell die Middleton Distillery, wo jetzt auch Red Pressed hergestellt wird. Kann man da nicht eigentlich auch sagen, Irish Whisky Boom der Neuzeit ist eher ein Jameson oder Middleton Boom?
Kann man vielleicht sagen, ist aber so in der Gänze vielleicht nicht umfassend genug. Natürlich spielt das in unsere Karten hinein, dass der irische Whisky jetzt kommt, ne? Das ist natürlich auch so, dass wir halt versucht haben, damals schon bei dem Niedergang der irischen Whisky-Industrie unsere Kraft zu bündeln, indem ja sich drei große Dubliner Distillen zusammengetan haben mit Jameson, Paddy's und Powers und dann die alte Middleton Distillery jetzt zur New Middleton Distillery umzubauen. Dann gab es ja noch einen weiteren Whisky, der sich halt gehalten hat, das war oben im Norden Bushmills und dann kam ja dann Coolies noch dazu in der Nähe von Dublin und die drei haben ja über Jahrzehnte hinweg einfach den irischen Whisky am Leben gehalten. Ohne Irish Distillers mit ihrer Power hätten wir sehr, sehr viele Marken überhaupt nicht mehr. Wir waren ja mal bei weit über 160 Whiskys, die es in Irland gab. Eine Zeit lang waren es halt mal zwei. Ich ignoriere immer Nordirland, weil das gehört ja zum Come on Wales. Von daher kann man es immer gut ignorieren. Und jetzt derzeit sind wir ja schon wieder weit über 30. Und es gibt wesentlich mehr Whiskys, die aber auch alle noch zum Großteil entweder als Distiller oder parallel auch noch als Bounder ihre Marken dann zum Beispiel auch bei uns kaufen. Viele, wo jetzt zum Beispiel ein Single Pot Still draufsteht. Viele neue Distillen sind ja noch gar nicht alt genug, dass sie überhaupt schon mal einen dreijährigen oder einen sechs-, siebenjährigen machen können. Die neuesten sind jetzt, aber die ältesten von den neuen sind jetzt knapp 10 Jahre. Da erwarte ich jetzt demnächst auch schon richtig gute Whiskys. Viele sind jetzt mal 2, 3 Jahre. Die holen viel New Make oder auch schon gelagerte Whiskys noch von uns oder auch von anderen Distillen, die schon länger arbeiten. Und da wird auf jeden Fall viel, viel mehr noch in den nächsten Jahren kommen. Aber derzeit ist es natürlich für uns von Middleton hervorragend, ne? Dass wir halt jetzt endlich mal wieder eine Aufwärtstrend im irischen Whisky sehen. Es ist ja immer sehr viel mit Wellen zu vergleichen. Mal der Hochgang des irischen Whiskys, dann wieder der Niedergang mit dem ganzen Unabhängigkeitskrieg und alles, was da ja die Iren immer einen auf den Deckel gekriegt haben für. So, wir jetzt gerade wieder in einer absoluten Hochzeit und ich bin sehr froh, dass jetzt auch andere da sehen, dass es eine Chance ist. Und natürlich, Whisky ist ein Produkt, wenn man es hergestellt hat, muss man es erstmal liegen lassen. Und da brauchen auch viele Distillen jetzt erstmal die Ruhe und ja, vielleicht auch die finanziellen Mittel, um das Ganze auch auszusitzen, um dann wirklich einen guten Whisky zu produzieren. Nicht, dass ein 3-, 4-, 5-, 6-jähriger Whisky nicht auch gut ist, aber man muss erstmal sich einen guten Grundstock aufbauen. Das dauert nun mal ein paar Jahre und da sind wir natürlich dann in der glücklichen Seite, dass wir das seit ein paar hundert Jahren machen.
Inwieweit hat sich dann jetzt der Whisky, wenn er natürlich auch volumenmäßig deutlich mehr produziert wird, weil du jetzt auch gerade sagst, gerade moderne Boomzeit, hat sich dann auch der Whisky deiner Meinung nach qualitativ ein bisschen in eine andere Richtung, mehr so, also hat sich der Kundenanspruch und damit auch der Whisky, das Whisky-Bouquet, Whisky-Aromatik, jetzt ist so im aktuellen Whisky-Boom verändert?
Wenn wir jetzt wirklich mal von dem deutschen Whisky-Trinker ausgehen, er hat sich in den letzten 20 Jahren ein wenig verändert, dass sie sagen, sie wollen immer mehr und mehr in Richtung Süße gehen. Ne? Es gibt natürlich auch die absoluten Torfnasen, die halt sagen, ich will immer nur rauchig, torfig, holzig haben und der normale Whisky-Trinker kennt es halt auch aus Schottland, der bevorzugt halt da auch gerne Sherry oder Portwein gelagerte Whiskys aus der Speyside zum Beispiel. Da kriegt er so schöne Fruchtaromen mit und das kann der irische Whisky ganz klar bieten und da hat sich halt auch so dieser Geschmack hin entwickelt und da schlagen wir halt mit Redbreast, wo wir halt einen sehr, sehr hohen Sherry-Anteil in unserer Lagerung haben, auch ordentlich in diese Bresche mit hinein. Aber Whisky trinken ist immer noch eine schöne Sache und eine geschmacksvolle Sache. Der Trend und der Geschmack ändert sich alle paar Jahre auch bei den Leuten. Er wird aber nicht einfach nur geändert, dass wir sagen, wir stellen jetzt den Redbreast 12, wir wollen ein bisschen süßere Noten mit rein, sondern wenn wir da eine Trendentwicklung sehen, die Leute wollen stärkeren Alkoholgeschmack, sie wollen mehr Richtung Holz oder so etwas, dann wird ein neues Produkt auf den Markt gebracht, wie zum Beispiel der Lustau oder jetzt der 27-Jährige, dass halt für einige Märkte ein neues Produkt halt kreiert wird und nicht einfach ein bestehendes Produkt, was es seit über 100 Jahren gibt, einfach verändert. Okay.
Und wenn wir jetzt mal diese Menge, die jetzt Mitteln generell produziert, und ich mir jetzt mal so die Mengen anschaue, die andere Hersteller produzieren, sowohl in Schottland, in Deutschland und so weiter, gibt es ja gerade aufgrund der aktuellen Pandemie einen extremen Umschwung. Also manche produzieren gar nicht mehr, manche produzieren weniger. Wie schaut es da bei euch bei Middleton aus, wo auch jetzt Jameson und Red Press produziert wird? Gibt es da Einschränkungen oder starke Einschränkungen durch die Corona-Pandemie?
Da habe ich mir wirklich auch frische Informationen geholt, weil sich das natürlich jeden Tag ändern kann. Wir sind auf der glücklichen Seite, dass wir bei Irish Distillers derzeit weder Kollegen noch irgendwas drumherum mit Erkrankungen zu tun haben. Es gibt keine Einschränkungen in der Produktion. Wir fahren auf Volllast mehr oder weniger bei Irish Distillers und produzieren ganz normal, wie es für diese Jahreszeit sich gehört, einfach unsere Whiskys. Wir produzieren genauso auch Desinfektionsmittel, den Rohalkohol dafür. Da sind wir genauso stark gefragt wie alle anderen Distillen auch. Aber ansonsten sind wir da derzeit nicht eingeschränkt, was ich als ein sehr positives Zeichen sehe. Und wir haben auch sehr gute Lagerbestände bei uns. Also alleine hinter der Distille, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon mal gesagt hatte, haben wir derzeit 1,7 Millionen Fässer liegen. Das ist natürlich, wenn man es jetzt mal mit dem Gesamtfassbestand in Schottland vergleicht, nicht so viel. Aber wenn man das sieht als Output von einer Distille, ist das schon ziemlich mächtig. Und da wir auch Redbreast zum Beispiel auf den größten produzierenden Potstills der Welt produzieren, haben wir da wirklich viel Kapazität und viel Möglichkeiten, dass wir da noch ausreichend zu trinken bekommen.
Also ist ja schön, wenn zumindest in Irland die Whisky-Produktion, natürlich damit auch die Mitarbeiter und alles so seinen gewohnten Gang.
Das steht für uns auch ganz oben, dass die Kollegen da.
Was international definitiv gerade nicht selbstverständlich ist.
Ja, leider.
Ike, ich danke dir für die Zeit, die du mir geschenkt hast und die ganzen Antworten, die du mir auf meine Fragen gegeben hast. Ich denke, da waren jetzt sehr, sehr viele interessante Antworten auf die Fragen dabei und auch sehr viel schöne Einblicke in sowohl Red Press als auch generell die irische Whisky-Industrie und Szene. Also nochmal vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne, und dann möchte ich mit euch allen anstoßen, wer ihn im Glas haben sollte, mit einem schönen Red Press. In meinem Falle der 12er Carstrands Sláinte.
Sláinte. Und natürlich auch bleibt gesund.
Ebenso. Bleibt bitte alle gesund, und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann oder ich hoffe bald wieder in den guten Bars Deutschlands zu einem gemeinsamen Glas.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bis dann. Mach's gut. In dieser Episode unterhielt ich mich mit Ike Thormann. Ike ist Markenbotschafter für Red Pressed und deren Dachkonzern Pernod Ricard. Wir unterhielten uns über die Besonderheiten von Single Pot Still Whisky, von Irish Whisky im Allgemeinen und über die derzeitige Situation von Irish Whisky Destillerien in Zeiten der Corona-Krise. Ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Nächsten Mittwoch kommt unsere neue Episode online. Und genau, damit du einfach keine Folge mehr verpasst, kannst du einfach in deinem Podcast-Player den Eiffel Spirits Whisky Podcast abonnieren. Dadurch bekommst du dann direkt auf Smartphone eine Benachrichtigung, sobald eine neue Episode zum Thema Whisky online ist. Bis dahin, viele Grüße, Philipp.